Herzlich willkommen. Sadhguru, du bist auch hier. Also eine Überraschung nach dem anderen. Aber die größte Überraschung war Adipurusha, der spricht als 15. Sprache, die er kann.
Mit
Sadhgurus
Hilfe.
Mit Sadhgurus Hilfe sprichst du Deutsch, ja. Schön, dich zu sehen. Ich habe dich irgendwo zwischen Neuseeland und Indien oder Alaska vermutet. Aber schön, dass du da bist. Gut, also fangen wir mal an. Ihr wisst, diese Gauralila-Abende haben wir angefangen. Sie haben eine Tradition. Vor einigen Jahren, also es waren schon wirklich mehr als 5 Jahre, nehme ich einmal an, in Berlin zu geben. Wir hatten damals, ich weiß noch, angefangen, als die Vedenakademie eine kleine Niederlassung hatte, mitten in der Stadt. Ja, und zwar war das in einer Straße, wisst ihr noch, wie die Straße?
Fasanstraße,
sehr bekannt für Berlin. Ist also mittendrin, und wir hatten uns damals die Frage gestellt, was können wir tun, um Vorlesungen aus den Texten des Krishna-Bewusstseins so zu gestalten, dass darin so ein großer Geschmack ist, ein Wohlgeschmack, der stark genug ist, über viele Jahre die Devotees immer wieder anzuziehen zu diesen Vorlesungen. Damals hatten wir mit Gadata, waren wir im Gespräch auch über den vedischen Weg, und wir hatten gedacht, was in unserer Tradition ist eigentlich sehr anziehend, und das Wort Rasa fiel dann immer wieder. Rasa ist ein Begriff, der sehr wichtig in der Bhakti-Literatur ist, der eine Art Wohlgeschmack bedeutet, der auftritt in der Beziehung zu Krishna. Das ist auf einer sehr, sehr hohen Ebene etwas, was man erst dann entwickeln kann, wenn man wirklich Sthayi Bhava hat, das heißt wirklich Liebe für Krishna im Herzen erfährt, eine sehr hohe Stufe. Aber auch auf einer unteren Stufe spricht Krishna davon, dass Rasa sehr wichtig ist im spirituellen Leben. Er sagt, man kann den niederen Geschmack nur aufgeben, wenn man einen höheren Geschmack hat. Nicht? Und von dieser Art des Rasas, einen höheren Geschmack, nämlich als weltliche Freuden ihn geben können, da versuchen wir in diesen Vorlesungen zu sprechen. Es ist ja bekannt, dass Chaitanya Mahaprabhu diesen Bhakti-Rasa frei verteilt hat, als er gewirkt hat in seiner Zeit. Und er ist von dem Planeten gegangen mit einem Versprechen. Sein Sweet Promise war, dass wenn wir seiner Lehre folgen und seinem Beispiel folgen, dass auch wir diesen Rasa verspüren können. Er ist sogar sehr freigebig darin, diesen Rasa zu verteilen. Während Krishna seine Hände so hat, bei der Flöte meistens, so geschlossen also, oder halb geschlossen, könnte man sagen, hat Lord Chaitanya seine Hände so, sehr oft so, so wird auch oft dargestellt. Ich weiß nicht, bei Gadata im Hause ist ein Deti, was ist da die Handstellung, was diese Hand, ja, so freigebendem. Deswegen heißt das Premdata Gornitai, diejenigen, die Prema sehr leicht geben, nicht? In dieser, hier nimmt es. Krishna hat sie ein bisschen zu, und man muss sich sehr qualifizieren, um den und über den Gunas stehen, um die Flötenklang von Krishna zu hören und dann diesen Ruf Krishnas zu verspüren und ihm zu folgen. Yes. So, heute möchte ich eine Vorlesungsreihe in der Vorlesungsreihe anfangen, nämlich Lektionen, die wir für unser Leben ziehen können aus den Spielen von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ich möchte heute über ein ganz wichtiges Prinzip sprechen im Chaitanya Lila und in der Lehre Chaitanyas, welches, wenn wir es aufnehmen und wenn wir es ihm folgen, sehr schnell zu dem Ergebnis führen, dass unser Krishna-Bewusstsein mit Geschmack ausgeführt wird. Chitamalini, du schaust ein bisschen auf die Maserung des Fußbodens, was mir zeigt, dass du einen anstrengenden Tag gehabt hast. Hare Krishna. Also ich möchte euch alle bitten, hier anzukommen. Hallo. Und teilzunehmen. Ich singe ganz kurz Jai Radha Madhava und dann fangen wir an. Jai Radha Madhava Punya Bihani
Jai Ram 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 Jai Ram
Sri Chaitanya Mahaprabhu hat sich insgesamt 41 Jahre auf dem Erdplaneten aufgehalten. Einige Male in dieser Zeit hat er gezeigt, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, indem er außergewöhnliche Spiele gezeigt hat. Nach unserer, wie wir es im Westen sagen würden, indem er Wunder vollbracht hat, die sehr erstaunlich sind. Zum Beispiel Tote zum Leben erweckt hat, wie er es tat, als der Sohn von Srivas Pandit gestorben war. Oder als er die kosmische Form zeigte, im Haus von Advaita Acharya, worauf Advaita Acharya ohnmächtig zu Boden sank. Oder Lord Chaitanya zeigte seine göttliche Identität, indem er beim Kirtan plötzlich sich in mehrere Formen aufspaltete, die aber anders als es die Yogis tun können, die sich auch in Formen erweitern können, alle individuelle Pastimes hatten. Also Lord Chaitanya hat in der Zeit manchmal Wunder vollbracht, wie wir es sagen würden, die ihn klar ausgewiesen haben als die höchste Persönlichkeit Gottes. Doch größtenteils, das heißt in der überwiegenden Mehrzahl, hat er Beispiele, hat er durch sein Beispiel gelehrt. Er hat ein Acharya-Pastime gehabt. Das heißt, ein Achar heißt Handeln und ein Acharya ist jemand, der durch sein Handeln, durch sein Beispiel mit anderen Worten lehrt. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu hat durch sein Beispiel uns praktisch einen Weg aufgezeigt, der dazu beiträgt, dass wir etwas lernen können von seiner Lehre. Dass wir nicht sagen können, oh, hier war eine Inkarnation Gottes, die ist gekommen und ist gegangen und ja, wir können uns jetzt über ihre wunderbaren Aktivitäten unterhalten. Nein, er hat uns einen Weg aufgezeigt. Es gibt ein altes Gedicht über die Bedeutsamkeit des gelebten Beispiels. Das Gedicht handelt von Gottgeweihten, die sagen, die Gottgeweihten weinen in ekstatischer Liebe zu Gott. Die Tränen fallen dann auf ihre Füße, sodass sie Fußabdrücke auf der Straße hinterlassen, denen wir folgen können. Seid ihr schon mal mit nassen Füßen? Eure Kinder sind wahrscheinlich manchmal mit nassen Füßen, spatteln sie so über den Boden und kann man sehen, ach, hier sind sie längs gegangen. Da versteckt sich der kleine Deva. Man kann den Fußabdruck, man kann sie sehen, die Fußabdrücke, und man kann ihn folgen und dann eben etwas finden. So sind Gottgeweihte, lehren durch ihr Beispiel. Sie lassen Fußabdrücke hinter sich, den wir folgen können. Deswegen sagen wir auch, man folgt in den Fußspuren. Das ist damit gemeint. Man folgt dem Beispiel der Devotees und lernt auf diese Weise. Und Lord Chaitanya hat eben, man nennt das richtig, das Acharya-Lila ausgeführt. Lila ist das Spiel Gottes, wird meistens im Bezug auf Krishna oder seine Bhagavad-Devotis, also die höchsten Devotis, gebraucht dieses Wort. Er hat sein Acharya-Lila ausgeführt. Er hat Fußstapfen hinterlassen, deutlich sichtbar für uns, denen wir folgen können. Und ich möchte über nun diese Beispiele, das ist sehr interessant, oder diese Lektion hat er meistens so gelehrt, dass er, sagen wir mal, große Gottgeweihte ermächtigt hat, entweder zu sprechen oder zu handeln auf eine Weise, denen wir folgen sollen. Zum Beispiel sagt er einmal, ja, Haridas Thakur ist der Namacharya, von ihm habe ich das Chanten der heiligen Namen gelehrt. Haridas Thakur würde das anders sehen, er würde sagen, du hast mich ermächtigt zu chanten. Ramananda Roy, da geht es um den Rasa zwischen Krishna und seinen Devotees, die Ramananda Roy lehrt. Aber Lord Ramananda Roy sagt deutlich im Chaitanya Charitamrita, ich bin das Musikinstrument und du spielst. Nicht? Wenn eine Geige oder eine Laute spielt, würden wir nicht sagen, oh, du Laute hast ein tolles Lied gespielt, sondern wir würden den Künstler, den Barden, den Sänger lobpreisen. Du hast durch das Musikinstrument gespielt. So dachte Lord Chaitanya, seine wichtigen Beispiele, seine wichtigen Lektionen immer durch große Gottgeweihte gelehrt. Lektion, die wir den wir folgen können. Und eines und hatten diese mit diesen Devotees einen bestimmten Austausch gepflegt, den den anderen gezeigt hat. Ja, Lord Chaitanya ist dieser Devotee und die Lehre, die dieser Devotee durch sein Beispiel zeigt, besonders lieb und besonders wichtig. So hat Lord Chaitanya Kernlehren durch Devotees gelehrt und dann nochmal hinter diese Lehre sein persönliches Ausrufezeichen gesetzt, indem er diese Devotees besonders anerkannt hat, sie besonders belohnt hat oder ihnen in irgendeiner Weise eine besondere Art von Aufmerksamkeit gegeben hat. Das war Lord Chaitanyas Stil, wenn ihr so wollt. Nun, eines dieser wichtigen Lehren, über die ich zunächst einmal sprechen möchte heute Abend, ist nämlich, wie kann eine bedingte Seele aus der Unwissenheit herauskommen und an das Licht geraten der Erkenntnis, so Tamasima Jyotir Gamaya. Wie können wir diesen alten Lehrspruch aus können? Oder wir wollen es jetzt ruhig mal Dharma-Schloss-bezogen ausdrücken. Wie können wir den Individuationsprozess gut zu Ende bringen? Oder wie können wir die innere Wandlung, die nötig ist, auf unserem spirituellen Weg erlangen? Nun müsst ihr eins verstehen, der große Unterschied zwischen dem psychologischen Ansatz des Westens und dem des Ostens ist, dass man die Umwandlung, die wir ja alle so herbeisehen, nicht so sehr durch eigene Bemühungen erlangt, auch nicht durch Sadhanas oder Übungen, sondern hauptsächlich durch Segnungen. Das ist ein ganz neues Konzept. Durch Segnungen, die in unser Leben hineintreten. Materielles Wissen, das wissen wir. Da kannst du dich zwingen, ein paar Informationen in das Herz zu stopfen und dann es diese Informationen wiederzugeben bei einem Examen zum Beispiel oder wenn du im Gespräch mit anderen bist. Aber beim spirituellen Wissen funktioniert das nicht oder beim spirituellen Leben funktioniert es nicht. Du kannst nicht einfach die Gita auswendig lernen und dann bist du auf einer höheren Stufe. Du brauchst Segnung. Krishna spricht darüber an mehreren Stellen in der Bhagavad Gita. Zum Beispiel sagt er im 15. Kapitel Savasya Chaham Priti Sannivishto Matir Smitir Jnanam Apurnam Cha. Ich weile also Savasya Chaham Priti in jedem Herzen und von mir allein, sagt er, kommen Wissen, Erinnerung und Vergessen. Es kommt also nicht durch einen Prozess des Anlernens, sondern durch einen Prozess des Segens. An einer anderen Stelle, in den wichtigen Chatur-Schloka der Gita, sagt er, dass er denjenigen, die sich bemühen auf dem Pfad der Bhakti, von innen heraus mit dem Fackelschein der Erkenntnis, wird also richtig torchlight-mäßig, das Wissen gibt, was die Dunkelheit der Unwissenheit vertreibt. Auch wieder eine Segnung. Krishna wird aktiv. Ich sehe, einige von euch kämpfen, ihr habt anstrengende Tage mit den Kindern. Nee, das ist die Familie, das liegt in der Familie. Also, oder in den Kindern. Wollen wir vielleicht ganz kurz irgendwie ein bisschen Luft reinlassen, damit die Jivanath-Familie zu Jiva erweckt. Das sind die Kleinkinder, die brauchen die volle Aufmerksamkeit. Das merkt man auch, wenn man als spiritueller Lehrer tätig ist. Die Jungen brauchen sehr gut. Jetzt für euch. Mit Liebe vom Herzen. So. In Australien hatte ein Tempel einmal einen Papagei geschenkt bekommen. Und der saß am Tempeleingang und hat immer hatte alles Mögliche gelernt. Er konnte zum Beispiel Hare Krishna sagen und auch Haribol. Das sagte er am liebsten. Und wenn jemand vorbeikam, und schaute so ein bisschen mental, dann sagt er: Hi Bohl! Hi Bohl! Dann sagt er also die ganze Zeit: Harry Bohl. Das ist fast so wie in dem Buch von Aldous Huxley, wo auch so ein Papagei immer sagt: Sei jetzt, sei im Jetzt. Nicht? Und so sagte der also immer Harry Bohl. Nun, Prabhupada besuchte einst diesen Tempel, und als Prabhupada dran vorbeiging an dem Papagei, da begrüßte der Papagei auch Prabhupada mit: Hi Bohl! Schaut, und sah, das ist ja Papagei. Er dachte vielleicht zuerst, das wäre ein Devotee, der mit Harry Bohl grüßt, und es war nicht so gewöhnt, diesen Hi Bohl, so wie Daya Magie, der ihn vielleicht grüßt: Hi Bohl. Und Prabhupada war so ein bisschen überrascht, natürlich. Und er sah ihn und brach in ein herzliches Lachen natürlich aus. Und dann wurde er aber ernst und sagte: Krishna-Bewusstsein ist nicht wie dieses angelernte Wissen, was der Papagei sich angelernt hat. Der weiß ja gar nicht, was er sagt. Hari Bohl, der kennt nicht Gauranga Mahaprabhu und was dahinter ist, sing den Namen Haris. Der sagt das genauso, wie vielleicht, er sagte, vielleicht man könnte einen Papagei abrichten an der Tür, zum Beispiel ein durchaus aufrüttelnder Aufruf wäre: Du bist mir egal, nicht? Wenn man reinkommt, könnte der Papagei sagen und so. So, sagte Prabhupada, der Papagei hat das nicht verinnerlicht. Der weiß nicht, was Hari Bohl bedeutet. Das plappert er nur nach. Und im Augenblick des Todes, zum Beispiel wenn jemand kommt und ihm die Kehle zudrückt oder eine Katze kommt, dann wird er nicht Hari Bohl sagen. Es kommt ja darauf an, im Augenblick des Todes, dass man sich daran erinnert, die heiligen Namen des Herrn zu chanten. Der wird einfach kreischen. Und überhaupt nicht sich daran erinnern. So, das ist der Unterschied von, sagen wir mal, verwirklichten Wissen, was einen tiefen Platz im Herzen hat und was durch Segnung Krishnas in das Herz hineinkommt, und einfach angelerntes Verswissen oder angelerntes, angelesenes Wissen. Der Unterschied ist, dass ein Wissen durch eigene Bemühung und auswendig lernen und viel, hoffentlich ein paar, ja, so ganz ist es nicht, ein paar, ein gereifteres Verständnis, will ich mal sagen, dazu kommt. Und das andere ist, sind immer Segen, was von Krishnas Gnadenkraft in einen hineinkommt. Und diese Gnadenkraft Krishnas, die kommt durch, die gibt Krishna über die Devotees. Ich habe einmal in Vrindavan einen Sadhu getroffen, der hat gesagt: Genau wie bei euch im Westen das Wasser durch den Wasserhahn kommt, wissen wir, dass das bei uns, dass das Wasser der Barmherzigkeit, das Wasser des Segens durch Sadhus, durch Gottgeweihte kommt. Wenn du Wasser haben willst, dann gehst du zu deinem Wasserhahn im Westen. Wenn du Segnung, göttliche Segnung für deinen spirituellen Fortschritt brauchst, dann gehst du zu den Devotees. Darüber wird gesprochen in den Eingangsversen des Srimad Bhagavatams. Da heißt es: Shushushroshradadhanasya Vasudeva Kata Ruchi. Es sagt also, der Ruchi heißt dieser tiefe, im Inneren ruhende Geschmack, diese Anziehung zu Krishna. Das kommt dann ins Herz hinein, wenn du den Devotis des Herrn dienst. Nicht? Du musst, durch diesen Dienst zu Devotis, diesen aktiven Dienst zu Devotis, kommt der Geschmack im Herzen. Man sollte den Devotis Dinge geben, die sie brauchen. Schuhe zum Beispiel, wenn sie keine Schuhe haben. Äpfel, wenn sie hungrig sind, und Apfelkompott vielleicht, also verschiedene Sachen, Kleidungsstücke sollte man ihm geben. Aber insbesondere ist das Geschenk, was man den Devotees geben kann, dass man ihre, den großen Niveaus gehen kann, dass man ihre Lehren, das, was sie uns geben wollen, annehmen. Das hat Prabhupada einmal gesagt, am besten könne man ihnen dienen, indem man einfach seine Geschenke annimmt, die er für die hat. Das ist, was die am meisten, den am meisten dient, weil es ihrer Sache dient, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Also, wenn man dann von Devotees anfängt, wenn man dann in der Gemeinschaft von Devotees anfängt, eine Affinity, so hat Prabhupada das ausgedrückt, das heißt eine Neigung, oder man sagt in schwierigem Deutsch, Fremddeutsch, Fremdsprachendeutsch, eine Affinität eigentlich. Affinität, was ist genau eine Affinität in richtigem Deutsch?
Zuneigung
vielleicht?
Anziehung.
Ja, eine Anziehung hat, die man kriegt erstmal mit Devotees. Dann geht etwas los. Sehr wichtig, was Krishna in der Gita erklärt hat. Er sagte, durch meinen Segen kriegst du Wissen. Da gibt es diesen Vers, Shrinvantam Svakata Krishnam Punya Shravana Kirtana. Krishna im Herzen sieht, wow, hier ist ein Devotee, der hat eine Anziehung gewonnen. Anziehung ist eigentlich ein sehr schönes Wort für Affinität. Und jetzt sieht Krishna das im Herzen. Und das Erste, was Krishna dann tut, ist, er beseitigt die Hindernisse auf dem Wege. Nicht? Als Überseele, die im Herzen ist und die der Benefactor, der Wohltäter der Devotees ist, nimmt er die Wünsche nach materiellem Genuss aus dem Herzen von den Devotees, die also die Affinität oder Zuneigung gekriegt haben durch die Devotees. Ich bin zu laut.
Es zieht.
Wir können das, du machst doch den zu, weil sonst stirbt die Jivanath-Familie hier an einer Erkältung. Nicht? Also wir sind heute ganz auf euch eingestellt. So, also sehr wichtig. Dann wird Krishna im Herzen aktiv. Habt ihr schon einmal versucht, die Hindernisse in eurem Leben zu beseitigen? Bestimmt. Man isst zu viel. Man ist zu sehr interessiert an Filmen. Man ist zu sehr interessiert an Dingen dieser Welt. Man ist so bewölkt, dass man gar keinen Geschmack hat für spirituelles Leben. Man ist so angezogen an so viele verschiedene Dinge. Und habt ihr mal versucht, das zu beseitigen? Sehr oft wird das schlimmer, wenn man sich da seine Aufmerksamkeit aufrichtet. Und habt ihr schon mal gemerkt, wie das plötzlich weg sein kann? Was ist mit mir los? Ich habe überhaupt gar keinen Wunsch mehr, mir jetzt also 20 Eiscremes zu genehmigen. Nicht? Ich bin ganz frei von diesen materiellen Anhaftungen, die mir das Leben sonst so schwer gemacht hat. Ja, du hast Segnung gekriegt. Du hast von Devotees gehört und Krishna hat gesehen im Herzen, du bist interessiert an seinem Thema, sonst wärst du nicht auf die Devotees zugegangen, seine Ambassadors, seine Vertreter sozusagen hier. Und er reinigt jetzt im Herzen diesen Geschmack nach materiellem Genuss, der uns so oft aufhält. Krishna ist aktiv geworden. Krishna kann viel mehr als du. Ja, das ist ein allgemein, also da sagt jeder, stimmt, also das kann ich auch unterschreiben. Die Krishna-Kraft ist im Leben aktiv geworden. Krishnas Mercy, das ist sehr wichtig. Nur durch das, dass man von Devotees hört und dann anfängt, Bhagavatam zu lesen und zu hören. Weiter spricht, das sind ganz wichtige Texte, die dann sagen, indem man das jetzt regelmäßig weitermacht, das heißt, das Bhagavatam hört und Dienst bringt zu den Devotees, nicht, gehen alle Schwierigkeiten fast ganz aus dem Herzen weg. Fertig, Kanupriya. Keine Selbsthilfekurse mehr nötig. Nicht? Du hast das Bhagavatam gehört, den Devotees gedient, fast alle Schwierigkeiten sind weg. Das ist der Weg der Blessings. Ich spreche nicht gegen intellektuelle Bemühungen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch verstehen, was sind denn unsere Hindernisse? Was machen wir denn repeatedly wrong zum Beispiel? Dass wir ein bisschen klar unser Feld vor uns sehen, mit den Bergen und den Dornen und dem Gestrüpp auf dem Wege. Aber ich habe mal eine Vorlesungsreihe gegeben. Segnungen sind wichtiger als Recht zu haben. Ich habe das besonders in Beziehung zu meinem spirituellen Meister Srila Prabhupada wirklich gelernt. Ich bin ein Mensch, der leider auch mit einem Schrank von Büchern um sich herum geboren worden ist, die er schon als Baby rausgezogen hat. Erstmal zum Spiel und dann später als Interesse. Und ich bin auch vielseitig interessiert. Und ich denke, es ist auch gut, wenn man diese Neigung hat, zu forschen. Im Bhagavatam wird diese Forschung unterstützt. Es wird gesagt, man soll sich direkt und indirekt auf diesem Weg bemühen. Das heißt, direkt heißt, indem man den rein spirituellen Weg studiert und ausübt, und indirekt heißt, indem man die Hindernisse, die auf dem Weg ist, erstmal wahrnimmt, erstmal sich klar darüber wird, nicht? Und so. Es ist nicht immer ein Entweder-Oder, aber ich möchte eben hier in dieser Vorlesungsreihe über das Beispiel, was in Chaitanya Mahaprabhus Zeiten gegeben wurde, sprechen und über die Lektion, die wir daraus vielleicht für unser heutiges Leben ziehen können. Nicht? Wenn ihr den vedischen Weg dann studiert, da geht es viel über, wie kann man Sattva-Gun entwickeln, wie kann man zu innerer Ruhe kommen und so weiter und so fort. Und da geht es darum, tatsächlich eine materielle Kraft, die Kraft des Sattva zu entwickeln, die dann Glück und Happiness beschert. Da sage ich nicht einfach so, ihr seid jetzt zum Kurs gekommen, es geht jetzt darum, die Barmherzigkeit Krishnas zu erzählen, da erlangen. Es gibt schon Hilfen, auch in der vedischen Kultur und eine vedische Analyse. Aber ich möchte heute gerne, und ich glaube deswegen, werdet ihr mir am Abschluss dieser Vorlesung ein bisschen Prasadam geben, nur deswegen, dass ich euch den spirituellen Pfad zeige. Ein sehr wichtiger Vers aus dem Bhagavatam, der uns darauf hinweist, wie wichtig die Segnung oder zunächst einmal der Kontakt und dann die Segnung durch Devotees ist, taucht im 10. Kanto auf und wurde gesprochen von einem weisen König, Muchukunda, der eine für unsere Verhältnisse überdurchschnittliche lange Lebensdauer hatte. Er war sehr alt und sehr weise und sagte, wenn eine bedingte Seele, die durch die verschiedenen Lebensformen wandert, die Chance bekommt, die Devotees zu treffen, hört seine Wanderung durch den Kreislauf der Geburten und Tode auf. Nun, Lord Chaitanya wollte diesen wichtigen Prinzip, dieses wichtige Prinzip, geh durch meine Devotees, dann kommst du zu mir, unbedingt lehren. Prabhupada hatte das mal so ausgedrückt, dieses Prinzip. Er hatte gesagt, wenn man einen reichen Mann trifft im Park und man möchte seine Aufmerksamkeit, dann wird man seine Aufmerksamkeit dem Hund erst geben, den der reiche Mann so liebt. Und wird dem Hund vielleicht verschiedene, gibt es Hundepralinen bestimmt, nicht? Also vegane Hundepralinen geben und wird vielleicht ein gutes Wort zu dem Hund sagen. Ist das ein Bernhardiner oder ein Bärbekämpfer? Es gibt ja auch diese Bulldoggen, diese Bärbekämpfer, die sich fest beißen können in einen Bär und ihn zum Fall bringen können. Was ist es? Und, oh, ja, also das ist ein reinrassiger Alaska-Schlittenhund. Und oh ja, interessant. Also ich habe da so ein Anliegen, was ich sehr gerne mit ihm besprechen würde. Oh ja, kommen Sie zu mir ins Büro um 9.30 Uhr. Ich bin auf dem 12. Stockwerk meines eigenen Business Centers. Ne? Sie haben mir gefallen. Also man muss das natürlich ein bisschen länger vielleicht noch sprechen über das vorgelagerte Thema. So, wenn man wenn man Krishna zufriedenstellen möchte, sollte man seine Diener in dieser Welt zufriedenstellen. Und zwar, so sagte, wollte Lord Chaitanya zeigen, nicht nur immer die Supergroßen, die Stars, sondern jeden seiner Devotees. Es gab da ein Devotee, durch den er das lehrte. Dieser Devoti war ein Onkel von dem berühmten Raghunath Das Goswami. Ihr wisst, einer der 6 Goswamis. Er hieß Kalidas. Er war in einer sehr reichen Familie geboren, in der Majumdar-Familie, in dieser Land, wie sagt man das, Zamindare waren das Landbesitzer und Landverwalter. Und hatte gehört, dass wenn man die Barmherzigkeit Krishnas will, dann braucht man dazu die guten Wünsche und Segnungen der Devotees. Er war schon auf einer sehr hohen Stufe. Auf einer so hohen Stufe, dass Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ermahnt, wir sollen ihn nicht unbedingt imitieren. Er sagte, er war so, dass er sprach eigentlich nur den Hare Krishna Mantra. He uttered always the Hare Krishna Mantra, sagt Prabhupada. Aber er spielte auch das Würfelspiel. Und wenn er den Würfel warf, rief er begeistert, Hare Krishna. Er war also ein bisschen Avaduta-mäßig drauf. Also, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, wir gewöhnlichen Seher sollten den Part folgen, wo er immer Hare Krishna sagt und nicht den anderen Part. Ne? Das tat er auch. Also er war also außergewöhnlich, könnte man sagen. Und sehr fortgeschritten. Nun, er hatte gehört, man sollte die Devotees zufriedenstellen. Und was er tat, war, er kaufte mit seinem Vermögen erlesene Naturalien ein und gab Nahrungsmittelgeschenke an alle Devotees. Er kam mit Körben von Mangos und Ghee und verschiedenen Dingen zum Hause der Devotees und gab das zu all den Devotees, um sie zu erfreuen. Und er hatte dann eine bestimmte Hoffnung, dass er durch den Dienst der Devotees an 3 total rare Substanzen, die im Besitz der Devotees sind, herankommt. Nämlich der Staub von ihren Füßen, das Wasser, was sie aus ihren Trinkbechern übrig gelassen hatten, und die Nahrungsreste, die sie, nachdem sie es geopfert hatten, die Speise, und dann von der Speise gegessen hatten, übrig ließen. Er war also sehr, sehr im Dienst der Devotees und an den Segnungen der Devotees interessiert. Nun, er hatte ganz viele Devotees in Bengalen schon durch, aber eben noch nicht, muss man kurz schauen, den Yadu Thakur. Yadu kam aus einer Straßenfegerfamilie. Und seine Verwandten waren ein bisschen berüchtigt. Sie macht mal so. So. Schmierige Geschäfte, sagt man in Deutsch. Nicht? Und sie waren ein bisschen anrüchig, sagt man so, von anrüchiger Art. Nicht? Und er kam also wirklich aus einem sozialen Hintergrund, wo ein Gentleman aus dem Umfeld der Zamindare, der großen Landbesitzer, nicht? So wie in Russland der Tolstoi und so, nicht? Also das Adlige und Hochstehende, Persönlichkeiten keinen Umgang pflegten. Und er hatte schon fast alle durch und er wollte unbedingt jetzt die Mercy von Yadu Thakur bekommen. Und er sagte, ging kam eines Tages so mit einer kleinen Tasche so vorbei, sagte, Yadu Thakur, ich habe dir auserlesene Mangos gebracht. Sie sind schon reif und sollten schnell geopfert werden zu deinem Deity Krishna Chandra. Yadu Thakur war unglaublich begeistert. Das war eine richtig tolle Opferung, richtig reife Mangos. Und nahm sie dankend entgegen und sagte, ich komme aber aus einer sehr anrüchigen sozialen Hintergrund. Wurde schon ein bisschen unruhig und hat sich dann schnell verabschiedet. Und dann sagte Kalidas zu ihm, Yadu Thakur, ich habe einen Wunsch. Kann ich den Staub von deinen Lotusfüßen auf mein sinnvolles Haupt tun? Nein, sagte er. Yadu Thakur, absolut nicht. Dann gehe ich zur Hölle. Also Yadu Thakur, sagte darauf Kalidas, bitte mach dir Gedanken über diesen Vers aus den Schriften. Da heißt es, man macht geboren sein in einer guten Brahman-Familie und alle 12 guten Eigenschaften haben, aber wenn man nicht ein Devotee ist, ist man nicht einmal so gut wie ein Hundefresser, der seine Worte, sein Geist, seine Handlung und auch das, was er besitzt in seinem Leben, in den Dienst Krishnas gestellt hat. Denn der Brahmana wird Schwierigkeiten haben, Befreiung zu erlangen, auch wenn er hochgeboren ist, während der Chandala, der Hundeesser, der tatsächlich seine Worte und seine Energien in Krishnas Dienst stellt, nicht nur sich selber befreit, sondern 12 Generationsmitglieder seiner Familie, die also so in der Stammbaumkette mit ihm verbunden sind. Yadu Thakur sagte, ich kenne diesen Vers, aber es gibt da ein Problem. Was ist das für ein Problem? Es war bekannt, dass Yadu Thakur ständig die heiligen Namen chantete und Krishna Chandra zu Hause verehrte. Was ist das Problem, sagte Kalidas. Ich bin kein Devotee, sagte Yadu Thakur und fing an zu weinen. Was du sagst, trifft zu für diejenigen, die sich Krishna wirklich hingegeben haben. Aber ich habe mich nicht Krishna hingegeben. Und dann drehte sich Yadu Thakur um und ging weinend den Sandpfad zurück zu seinem Haus. Er hatte vorher Kalidas so begleitet zur Tür. Also sie gingen so zur Tür, als sich Kalidas umwendete und sagte, kann ich den Staub von deinen Füßen haben? Und Yadu Thakur sagte, ich bin kein Devotee und ging dann weinend in sein Haus zurück. Und Kalidas sah in dem weißen Sand auf dem Gehweg die Fußabdrücke von Yadu Thakurs Füßen. Und als Yadu Thakur um die Ecke gegangen war von seinem Haus, warf er sich auf den Boden, rollte sich in den Staub, der übrig geblieben war von Yadu Thakurs Fußabdrücke, und führte plötzlich Segnung in seinem Herzen. Er fühlte Bhakti in seinem Herzen größer werden, als er das tat. Habt ihr das schon mal getan, wenn ihr eine Tätigkeit in der Bhakti ausübt, dass Bhakti größer wird im Herzen? Man spürt plötzlich, es ist wie als wenn man so einen Luftballon aufgepumpt wird. So wird das Herz plötzlich vom Bhakti erfüllt, wenn man richtig Bhakti auf dem Bhakti-Weg ist. Er spürte das. Und dann machte er einen Plan. Ein Plan, den Lord Chaitanya in Puri zur Kenntnis nahm. Er dachte sich, also jetzt habe ich den Staub von den Fußabdrücken eines großen Devotees gekriegt, aber es gibt noch 2 Substanzen, die ich noch nicht habe von Yadu Thakur. Und so versteckte er sich außerhalb vom Grundstück und schaute durch die Hecke hindurch, wo Yadut für längere Zeit erkannt sah, wie Yadutako mit seiner, also herauskam aus der, aus dem Tempelraum. Er hatte die Mangos geopfert und es war Mittagszeit. Er setzte sich hin, um die Mangos zu essen, und seine Frau setzte sich zu ihm. Sah Kali das alles von hinten? Und dann sah er, wie die Mangos so gut ankamen, dass die auf den Kern richtig, ich bin jetzt ein bisschen unkultiviert hier auf dem Internet, hoffentlich kriege ich nicht eine schlechte Kritik auf Internet für mein unkultiviertes Essen von Mangos hier. Wird ja ganz paranoid. Und er sah dann dieses, da kam die Frau, brachte mit den Bananenblättern, eingehüllt in die Bananenblättern, die Kali das gegeben hatte, genommen hatte, wo er die Mangos eingehüllt hatte. Und sah, wie die Frau die Bananenblätter nahm und in den Garbage Place reinwarf. Und als alles sicher war, als die Frau zurück war, Yadutakur nicht sichtbar war, schlich er sich hinter der Hecke hervor, pulte die Mangokerne aus diesen Bananenblättern und aß mit großer Begeisterung. Die Devotees des Herrn sind die Besten. Diese Devotees des Herrn haben durch ihre Demut Krishna total zufriedengestellt. Und ich habe jetzt so einen nahen Kontakt, dass ich sogar ihre Überbleibsel kriegen kann. Das war Kalidas. So im nächsten Jahr ging Kalidas mit den Devotees, die mit Shiva, wie hieß er nochmal? Shivananda Sena, genau. Vom Bengal nach Puri ging mit. Er war also in der Pilgergruppe. Und er ging nach Puri hin und sie sahen den Chaitanya Mahaprabhu, wie er zum Darshan in den Tempel von Puri ging. Nun, der Tempel von Puri ist so angeordnet, dass es ein großes Tor, also eigentlich vier große Toren gibt. Und im Osten, zur aufgehenden Sonne hin, ist das Singhadwala-Tor, das Löwentor. Ich schenke mir ein bisschen Wasser ein. Da ist das Singhadwala-Tor. Und hinter dem Singhadwala-Tor, da gibt es jetzt im Internet so eine tolle Aufzeichnung, das könnt ihr sehen, da haben die so einen unerlaubten westlichen kleinen Kamerahubschrauber rüber getan, der schwebt um den ganzen Puri-Tempel herum und über den Innenhof. Kann man sehen, ich habe es gesehen. Ein Devotee in Russland hat es mir gezeigt. Kann man von oben sehen, so ein Helikopter-Ding. Die Pandas von Puri sind jetzt doppelt so erzürnt über die Devotees, Krishnas, wie sie schon sind. Und da ist dann hinter dem Tor eine Steintreppe mit 12 Stufen, ganz massiven Stufen. Und da geht man dann erstmal hoch, dann ist auf der linken Seite der Nishinga-Tempel, aber du gehst weiter durch die Tore, durch die großen Hallen hindurch und hast den Darshan von Lord Jagannath. Am Ende, auf der untersten Stufe, gibt es einen kleinen Graben und hier hat Lord Chaitanya Mahaprabhu sich die Füße immer gewaschen, bevor er in den Tempel gegangen wird. Er ist also durch das Singhadwala-Tor. Govinda, sein Leibdiener, würde man im Deutsch sagen, ist mitgegangen mit einem kleinen Wassertopf. Und wenn Lord Chaitanya auf die unterste dieser 12 Stufen kam, hat er erst den rechten oder linken, so genau weiß ich nicht, Fuß gehoben. Und Govinda hat dann mit seinem Kamandalu-Topf den Fuß gewaschen. Und dieses Wasser ist dann in den Graben reingelaufen, in dem sich auch die anderen Pilger die Füße gewaschen haben. Lord Chaitanya hatte eine ganz strikte Anweisung gegeben, dass unter keinen Umständen irgendein Devotee auf die Idee kommen sollte, dieses Fußwaschwasser von ihm zu trinken, das war ihm unangenehm. Das wollte er nicht. Er war nicht so strikt mit seinen Nahrungsmitteln über, also seinen Resten, die vom Plate kamen. Das haben die Devotees gekriegt von Govinda, nicht? Aber das Wasser von den Lotusfüßen des Herrn, das gab es einfach nicht. Das gab es nicht zu haben. Lord Chaitanya Mahaprabhus Anordnung war dermaßen strikt, dass die Devotees bei dem Gedanken, nur ein Tropfen davon zu trinken, zitterten und fast ihr Leben aufgaben. So viel Angst hatten sie, weil Lord Chaitanya das so fest gesagt hat. Nun, er wusste jedoch von Kalidas. Kalidas, der sogar bei einem Straßenfeger die Essenreste gebettelt hatte. Und er wollte den Devotees der Nachwelt zeigen, wie sehr er zufrieden ist dadurch, wenn er sieht, dass ein anderer Devotees dient. Und zwar nicht, ich muss es nochmal betonen, nicht nur den 6 Goswamis von Vrindavan, sondern auch seinen kleinsten seiner Devotees. Es war ein verheirateter Straßenfeger. Kaum jemand kennt ihn. Er ist bekannt geworden, weil Krishna das Kaviraj Goswami gewusst hatte, dass Lord Chaitanya ihm durch Kalidas zeigen wollte, wie wichtig es ihm ist, dass man auch den niedrigsten seiner Devotees verehrt. Deswegen ist er überhaupt bekannt geworden. Sonst würde ich, wer ist denn Yadu? Keine Idee. Ne? So, deswegen ist er da aufgenommen worden in den Seiten des Chaitanya Charitamritas. So, als Kalidas kam, sah er plötzlich, wie Govinda dem Herrn die Füße abspülte. Er war irgendwo in der Menge. Lord Chaitanya war von einer großen Menge von Devotees umgeben. Und da er ja schon so einen Hang hatte, tauchte er jetzt mit großer Geschwindigkeit durch die Devotees hindurch, ging hin, wo das Wasser fiel, und trank einmal. Lord Chaitanya sah ihn und duldete es. Er trank ein zweites Mal. Lord Chaitanya sah es und duldete es weiterhin. Er trank ein drittes Mal. Lord Chaitanya sah auch das und duldete es. Und dann wollte er ein viertes Mal. Und dann sagte Lord Chaitanya, es ist genug. Es ist genug. Also wenn Lord Chaitanya sich durchsetzen wollte, hat er das getan. Wie ein Donnerblitz war er. Wie es heißt im Chaitanya Charitamrita, das ist das Merkmal großer Persönlichkeiten. Sie sind sanft wie eine Rose, aber auch hart wie ein Blitz, der selbst hartes Granit zerschlagen kann, wenn er einschlägt. So, es ist genug. Dann war es genug. Lord Chaitanya ging dann nach Hause und nahm Mahaprasad von Lord Jagannath, und dann sah er, dass der Kalidas an der Tür auf die Essensreste wartete. Der war richtig, es war ein Gentleman. Jetzt nicht denken, er war ein bisschen, er war hoch wohlgeboren. Er sagte zu Govinda, Kalidas ist draußen. Kalidas hat mich zufriedengestellt. Indem er meinen Devotees dient, hat er mein Herz zufriedengestellt. Ich möchte, dass du ihm jeden Tag meine Nahrungsreste gibst, solange er hier in Puri ist. So hat Lord Chaitanya dem Kalidas besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um zu zeigen, wie wichtig dieses Prinzip ist, den Devotees zu dienen, so kriegt man die Barmherzigkeit Krishnas. Mangala hat einmal einen tollen Text von Ramanujacharya ins Internet gesetzt, der besagte, wenn alle Sadhanas nicht mehr wirken, setz dich zu den Devotees des Herrn hin. Setz dich einfach hin. Dann, wo Leere ist, kommt Fülle dann. Das ist jetzt ein anderer Text aus den Yoga Vaishishtya Schriften sogar. Wo Leere ist, kommt Fülle, wenn du dich mit Devotees, wo Verzweiflung ist, kommt Hoffnung. Wenn du zu den richtigen Devotees des Herrn gehst. Und ihn dienst. Nicht sie kritisch, nur immer nur Kritik von morgens bis abends, sondern ihn dienst. Das ist wichtig. Lord Chaitanya Mahaprabhu, da bin ich jetzt ans Ende gekommen. Krishnadas Kaviraj Goswami hat im 16. Kapitel des Chaitanya Charitamritas hierüber sehr ausführlich geschrieben. Und ich möchte euch nur ein paar wenige Verse vorlesen, wie Krishnadas Kaviraj Goswami das illustriert. Vaishnavera Shesha Bhakshanera. Vaishnavera Shesha Bhakshanera Tegmaima Kalidase Pauyaila Prabhu Kripa Sima. Die Essensreste von Vaishnavas zu verzehren, ist derart wertvoll, dass es Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu veranlasste, Kalidas seine höchste Barmherzigkeit zu erweisen. Gib dessen Zweifeln und Dünkel auf, und versucht die Überreste der Mahlzeiten von Vaishnavas zu verzehren. Denn auf diese Weise werdet ihr das Lebensziel, das ihr euch gesetzt habt, erreichen. Die Überreste der Speisen, die Sri Krishna geopfert wurden, bezeichnet man als Mahaprasad. Wenn ein Gottgeweihter dieses Mahaprasad zu sich genommen hat, dann werden die Überreste davon sogar zu Maha-Maha-Prasad. Und jetzt spricht er von diesen drei Substanzen. Der Staub von den Füßen eines Gottgeweihten. Das Wasser, mit dem seine Füße gewaschen wurde. Und die Speisereste, die ein Gottgeweihter übrig gelassen hat, sind drei äußerst mächtige Substanzen. Wenn man diesen drei Dingen Dienst darbringt, erreicht man das höchste Ziel, ekstatische Liebe zu Gott. Dies wird in allen offenbarten Schriften immer wieder laut verkündet. Hört mich deshalb an, meine Gottgeweihten, my dear devotees, Bhakta Gana, Volk der Gottgeweihten, Volk der Bhaktas, hört mich deshalb an, meine Gottgeweihten, denn ich betone es immer wieder, sagt Krishna das Kaviraj Goswami, bitte verliert nicht den Glauben an diese drei Dinge und bringt ihn ohne Zögern Dienst dar. Mit Hilfe dieser drei Dinge erreicht man das höchste Lebensziel, ekstatische Liebe zu Krishna. Das ist Krishnas größte Gnade. Der Beweis dafür ist Kalidas selbst. Der Vers, mit dem dieser Abschnitt endet, ist: Auf diese Weise weilte Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, Nilachal, und erwies Kalidas auf unsichtbare Weise große Barmherzigkeit. Das ist da, worum es dabei geht, ich muss das für die westlichen Devotees ein bisschen übersetzen, ist wirklich den Kontakt oder die Achtung von Gottgeweihten, nicht diese Stimmung. Zu wissen, dass wir sie brauchen auf unserem Weg. Zu wissen, dass durch sie Krishna dass Mercy zu uns kommt. Und es gab einmal in London, hat mir jemand erzählt, ein Devotee, der las das und er hatte von jedem Devotee sich mit Gewalt den Staub verschafft. Und einmal hat er so, wollte der Devotee nicht. Ich glaube, dieser Staubbeschaffer war von etwas, sagen wir mal, ich will ihn jetzt nicht kritisieren, aber er hat das nicht richtig gemacht, auf alle Fälle. Dann ist der Staubbeschaffer, der Staubdevotee, hat so gerungen darum und im Verlauf des Rungens gab es einen Sehnenriss bei einem anderen Devotee. Und der musste ins Hospital eingeliefert werden, damit die das Ligament, wie sagt man, Sehne, Bänderriss sagt man, Bänderriss, geflickt wurde. Heute. Und es geht hier wirklich um die, das war nicht richtig, weil er hatte nicht die respektvolle Beziehung. Es ist nicht besonders respektvoll, einen Devotee die Bänder zu zerreißen. das ist nicht richtig. Es geht um eine demütige Haltung, einen demütigen Dienst, wie ihn Kali das tat, indem er Yadu Thakur ausgereifte Mangos gab. Ich möchte euch einmal über euch einfach mal zum Reflektieren bringen dazu. Wie könnte man Devotees dienen? Was sind eure Gedanken dazu? Spenden gibt, sie fördert. Essen einladen, das machst du sehr gut mit. Du bist überhaupt weltbekannt durch die Pizza. Doch in Amerika kennt man deine Pizzas. Aber weißt du, als die Guru-Kulis hierher kamen? Die habe ich jetzt wieder getroffen. Gora Nataraj Pizza. Wir nehmen ein Flugzeug nur um. Ja, die haben es eigentlich. Weil ich glaube, weil du das auch so liebevoll dargebracht hast.
Überall kennt man seine Pizzas, aber wir haben sie längst vergessen.
Ja. Nee, weil das, was sie besonders erinnern, dass du immer wieder backst und Pizzas gebackt hast und nicht aufgehört hast und diese dienende Haltung hattest. Du hast nicht gegessen, bevor die ganzen hungrigen Löwenmägen von diesen jungen Leuten erfüllt waren. Nicht? Und das, da hast du da unglaubliche Mercy gekriegt. Deswegen bist du vielleicht so ein vortrefflicher Devotee geworden. Nicht? Also, ja, no. Finde ich, also ich habe das wirklich gesehen. Die sagen, wir nehmen einen Fluch. Fluch. Nee, nicht Flug. Flug, geh. Wir nehmen einen Flug, um nach Deutschland zu kommen, um die Gora Nataraj Pizzas zu essen. Ja. Noch, wie können wir die Bodhis dienen?
Freundlich zu sein.
Ja, Jiva Goswami sagt, ordinary kindness, ganz gewöhnliche Güte, ist ein Vaishnava Seva. Siva Goswami hat das erwähnt, das habe ich extra bei mir als Mission Statement, ich habe so ein Mission Statement, so da habe ich das drin. Güte.
Die sechs liebevollen Austausch.
Sechs liebevollen Austausch können wir machen. Nämlich, lass uns mal die anderen auch sehen.
Geschenke
geben und dann auch Liebe annehmen. Wenn die sagen, nein, nee, wir haben die. Oh, nee, lass mal. Oh ja. Gut, noch? Was können wir noch tun?
Ungefragt. Einfach, wenn man die Not sieht, sofort.
Sofort ist man da. Ja.
Ohne zu fragen, wie kann ich dir helfen?
So ja.
No?
Für die Votis kann man beten, wenn sie in Not sind. Eine Sache, wenn die Frauen in den Schwangerschaften sich schließlich ins Hospital begeben und Geburt zu Kindern zu sehen, dann sind sie sehr, dann kann man wirklich, unsere Devotee Mataji sind da, das ist nicht einfach, besonders beim ersten Mal, aber es ist nie einfach. Ne? Und dann kann man beten und das nützt sehr oft unglaublich was. Also unglaublich was, wenn man betet für die Wohlis, die wirklich das auch dann brauchen. Nicht, ich glaube, du denkst an solche Situationen, nicht? Wenn wirklich da Not ist. Ja. Wie können wir noch die Wohlis dienen?
Vertraulich Fragen stellen und vertraulich mitteilen.
Ja, ich habe einmal eine sehr schöne Erläuterung für diesen Text gehört. Das ist mir aufgefallen. Ich war auf diesem Sadhusanga-Retreat und da wollte mich ein sehr lieber Gott, den ich schätze, sehr schätze, auch noch persönlich treffen. Und zwar mit Zeit, nicht so schnell so dazwischen. Und dann, das war dann nach dem Sadhusanga-Retreat. Und da ich weiß, dass dieser Devotee erstmal immer zu spät ist, meistens eine Stunde, und zweitens geht das immer sehr lange, ich gesagt, es war sehr anstrengend für mich. Ich konnte kaum schlafen, weil so viel los war und so viele Gespräche und alles. Und dann hatte ich gesagt, oh, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Ich muss ja nach Hillsbury, von Boone nach Hillsbury an diesem Tag noch kommen. Und dann sagte er, na, lass uns versuchen, Guyam Akyati Prichati zu machen. Also vertraulich Fragen zu stellen und vertraulich austauschen. Und da habe ich mich erinnert an unsere vorangegangenen Gespräche und mich erinnert an das, was eben dieser Gottbruder von Srila Prabhupada sagte zu diesem Punkt. Ich möchte an den inneren, wenn ich vertraulich Fragen stelle, möchte ich an den inneren Reichtum des Gottgeweihten herankommen. Die inner wealth, die privaten inneren Erkenntnisse, die möchte ich gerne, an die möchte ich herankommen. Das heißt, vertraulich Fragen zu stellen. Ich möchte wirklich, dass seine Schatzsammlung. Das fand ich sehr schön. Und ich möchte auch von meiner Seite mich öffnen. Und das ist also nicht so, hallo, wie geht's denn? Wie fährt denn dein neuer Wagen in den Kurven? Und so, nicht? Sondern es geht wirklich um den inneren Reichtum, der im Herzen der Devotees ist. Das geht wirklich darum bei dieser Sache. Nicht? Das geht wirklich um tiefe Sachen. Es ist nicht einfach abgetan, jetzt stelle ich die Fragen nach dem Fahrverhalten des Autos. Das ist nicht, was hat denn der gekostet? Und so, nicht? No. Ja, und dann natürlich Prasadam geben, das sagte Goranatharaj schon, auch schon, und Prasadam annehmen. Es geht wieder darum, ich habe immer Angst, wenn wir so Verse runterbeten, die wir schon tausendmal gehört haben, dass wir manchmal wie ein Papagei die Essenz vergessen, wie der Australien-Papagei. Es geht darum, wirklich in einen näheren Kontakt zu treten mit Devotees, nicht einen nur formellen Kontakt, einen engen Kontakt. Das ist die Idee dabei. So, jetzt kommt die zweite Frage. Die hat es jetzt in sich. Das konnte man noch so einfach her sagen. Jetzt wird's intensiv, Kinder. Vorsicht, anschnallen bitte. Besonders die Internetleute, die ich nicht direkt vor mir sehe. Was habt ihr heute schon getan, um Devotees zu dienen? Braucht ihr jetzt nicht zu sagen. Das ist mir so die persönliche Sache. Habt ihr heute schon einen Service bewusst für Devotees gemacht? Oder ist das nur wie bei all diesen Leuten, die so formell Spiritualität praktizieren, etwas, was man weiß, ja schön, gut unterhalten worden oder schlecht unterhalten worden. Dies erschließt sich. Bitte seht den Unterschied. Es ist nicht durch das auswendig Lernen von Themen. Das kann man bei materiellen Themen machen. Mathematik sich reinstopfen und dann rausgeben. Du musst die Blessings kriegen. Das ist wichtig, lebenswichtig, damit es vorangeht. Und die Blessings, das ist ein Thema, was in den Seiten des Bhagavata verankert ist. die kriegt man halt, indem man den Devotees, ja, den Devotees dient und Nashtapayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Sevaya, nicht? So kommen die Dinge, die wirklich Dinge, die Meilensteine in deinem Herzen, so kommt das zustande. Und deswegen meine Frage heute an dich: Hast du heute schon Devotees gedient? Jetzt geht der Tag zu Ende, vielleicht sind jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Was wirst du dann morgen tun, um den Devotees zu dienen? Hast du da schon mal dran gedacht? Vielleicht einen Plan? Ich verlass bitte nicht das Schloss oder diesen Tempelsaal, diesen Schlosssaal, ohne dir Gedanken zu machen, wie du den Devotees dienen kannst. Das können Devotees in deiner Nähe sein. Das brauchen nicht immer die in 6 Monaten kommt doch vielleicht Hridayananda Goswami zum Tempel. Bis dahin mache ich, also zu hier zum Dharma-Schloss, er hat sich angekündigt, da mache ich mir jetzt einen Plan. Ja, da kaufe ich vielleicht eine Wollmütze für ihn, für den kommenden Winter oder so. Nicht? Und so. Nein, Yadu Thakur von der Straßenfegerkaste. Haben wir gelesen aus den Texten. Yadu Thakur, die Yadu Thakurs. Und jetzt kommt's noch, Hertha, dritte Frage. Was tut ihr denn in dem unmittelbaren Umfeld, das heißt der Community, um dieses wundervolle Projekt, was hier ist, was so viele Möglichkeiten in sich hat? Ich glaube ganz fest daran, wenn jeder von uns, und ich will mich damit einbeziehen, wirklich dahin kommt als demütiger Diener, der Devotees, dass dann wirklich unglaubliche Segnungen hier sind. Nicht? Und wir morgen überlegen wir uns wieder einmal einen großen Entwicklungsschritt zu machen. Wir werden in jedem Fall den Entwicklungsschritt machen. Wohin ist letztendlich von Krishna abhängig, von seiner Gnade und so weiter. Aber es geht um Entwicklung, ist ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß, dass gerade hier sehr qualifiziert darüber gesprochen wird und man sich ernsthaft Gedanken macht, dem Gedanken der Transformation, der Wandlung im Krishna-Bewusstsein näher zu kommen. Bitte untersucht dieses Prinzip, Devotees zu dienen, also was da passieren kann, ist unglaublich. Wisst ihr, was ich gesehen habe im Leben, und damit höre ich auf, die großen Schritte in meinem Leben, die wirklich wichtigen Dinge, die kamen immer zustande ungeplant, die habe ich nicht selber herbeigeführt. Wie kamen die dann? Ich glaube durch Segnung. Das habe ich nicht selber herbeigeführt. Ich habe zum Beispiel nicht herbeigeführt, vom Prabhupada Einweihung zu nehmen. Plötzlich hatte ich dein Name Satchinandan da. Ich habe am Tag meiner Einweihung, als Prabhupada mich annahm, habe ich gedacht, wie ist denn das gekommen? Das ist durch Segnung gekommen. Und viele andere Dinge sind durch Segnung gekommen. Segnung von oben. Das wissen sogar die Christen. Es gibt Pilgerwege, die in Sachsen anfangen, habe ich gesehen, als ich mal gedacht habe, in Thüringen, Sachsen ein Seminarhaus zu geben. Da fing so ein der Jakobsweg an, der geht bis Santiago de Compostela. Es gibt so ein Pilgernetzweg von ganz Europa, was auf diesen, ich bin mal schnell weg, Weg hinführt, den durch Harpe Kerkeling populär gemachten Jakobsweg. Nicht? Und die Idee ist wirklich, dass der Pilger kommt nach einer mühseligen Reise in der Kathedrale von diesem Heiligen an, um dann Segnung zu bekommen. Und da gibt es unglaubliche Dinge, wie zum Beispiel Spontanheilungen. Unglaubliche Dinge. Ich war auch schon in der Kathedrale und habe gebetet. Ich habe halt um dieses Prinzip gebetet, aber ich habe auch gesagt, also wenn es dir nichts ausmacht, dass ich ein überzeugter Gaudiya Vaishnav bin, dann würde ich dich sehr bitten um deine Blessings, Heiliger. Und so weiter. Ich finde, man kann, und ich weiß, die sind erfreut, die richtigen Heiligen sind ja erfreut. Die sind ja jenseits von Religionskultur, sondern sie sind in der Spiritualität verankert. Ja, gut. Bitte denkt darüber nach, bitte nehmt diesen Gedanken mit. Ihr werdet viel vergessen von der Vorlesung, wahrscheinlich, weil ihr den Kopf mit vielen Gedanken gefüllt habt. Aber ich möchte euch entlassen mit dem Gedanken, tut bitte etwas, das für euer Wohlergehen, um Vaishnavas zu dienen. Und tut es dezent. Und was die brauchen. Man muss deren Need sehen, was sie brauchen. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki
Jai.
Go Premanandi
Go.
Krishna Krishna.